Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 69 unseres Podcasts. Der Geher Alex Schwarzer hat am vergangenen Wochenende einen neuen persönlichen Rekord geschafft. Mit 40 Jahren hat der ehemalige Olympiasieger im Bozen eine Spitzenzeit erzielt. Mein Kollege Markus Lacher hat mit ihm dazu, aber nicht nur, ein ausführliches Sommergespräch in der aktuellen FF geführt und mit ihm einen Blick auf sein neues Leben geworfen. Ja, und um persönliche Bestzeiten geht es auch in unserem Podcast. Bei uns zu Gast ist Philipp Außerhofer. Er stammt aus Weißenbach im Arntal, lebt im Stubaital und gehört zu den erfolgreichsten Ultratrailläufern im deutschsprachigen Raum. Das heißt, er läuft keine Marathons, sondern Distanzen weit darüber hinaus. 50, 100, manchmal über 150 Kilometer. Nicht auf flachem Asphalt, sondern durch alpines Gelände, bei Regen in Dunkelheit. Es geht bergauf, bergab, durch schroffes Terrain, oft auch über technische Abschnitte. Vor 2 Wochen fand sein jüngstes und wohl auch sein härtestes Rennen statt. Der UTMB, das renommierteste Ultratrailrennen der Welt, das in 176 Kilometern und knapp 10.000 Höhenmetern rund um den Mont Blanc führt. Dreimal ist er daran bereits gescheitert. Ob er es diesmal geschafft hat und welche Strapazen und Grenzsituationen er erlebt hat, all das erzählt Philipp Außerhofer in dieser Folge. Lieber Philipp, du warst Ende Juli zu Gast bei den FF Talks auf Schloss Sigmundskron und hast damals den knapp 500 Gästen von deiner großen Herausforderung gesprochen, und zwar den UTMB, auf den du dich damals vorbereitet hast. Es handelt sich um das renommierteste Ultratrailrennen der Welt, 176 Kilometer lang und knapp 10.000 Höhenmeter. Nun ist dieser Ultratrail du Mont Blanc seit knapp 10 Tagen Geschichte. Wie ist es denn gelaufen?
Hallo Verena, ich freue mich brutal, dass wir uns ja so kurz schon wieder sehen. Die FF-Tage sind ja noch nicht so lange her. Ja, geschafft, das ist einmal das Positive. Also ich bin die Runde gekommen, geschafft, aber auch, hat immer 2 Seiten oder 2 Bedeutungen. Bin auch körperlich und mental sehr, sehr geschafft, weil es natürlich ein sehr, sehr anstrengendes Rennen war. Bin sehr zwiegespalten, geflasht allem noch von den ganzen Erinnerungen und Emotionen, die da auch gekommen sind. Super happy, dass ich es als Athlet geschafft habe, dass ich die Runde gekommen bin, weil das ist mir auch wieder klar geworden, egal wie groß der Name ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass du da unten das Rennen noch einmal ins Ziel bringst.
Du bist ja schon 3-mal daran gescheitert. Also einmal bei Kilometer 135, einmal bei Kilometer 90 und im Vorjahr bei Kilometer 80.
Ganz genau, und deswegen bin ich auf der anderen Seite ein bisschen stolz darauf, dass ich das heuer fertig gemacht habe, weil es war ein brutaler Kampf und ich habe sehr gegen mein 4. DNF gekämpft, also did not finish. Auf der anderen Seite, als Athlet habe ich mir natürlich viel mehr erwartet.
Also du wolltest als Athlet was anderes zeigen. Am Ende, wie viele Stunden hast du gebraucht für dieses Rennen?
Ich glaube, das Rennen ist jetzt 10 Tage her. Ich weiß nicht einmal die genaue Zeit. Es waren knapp 26 Stunden.
Also als Athlet, ich weiß die genaue Zeit, 25 Stunden und 52 Minuten waren es.
Genau, definitiv nicht das, was ich mir vorgenommen habe, aber ich habe es fertig gemacht. Und der Mensch, der da gestartet ist und der da ins Ziel gelaufen ist, das ist ein anderer. Und ich habe so viel wieder für mich persönlich gelernt und gewachsen entlang von den 176 Kilometer und Höhenmeter.
Was waren denn die extremsten Momente? Also warum bist du aus sportlicher Sicht nicht zufrieden mit dir?
Aus sportlicher Sicht bin ich nicht zufrieden, weil ich an dem Tag in meiner Bestform angetreten bin. Ich war wirklich gerichtet fürs Rennen, ich habe geraced, ich war richtig mutig und auf das bin ich auch stolz, dass ich noch 3-mal scheitere und trotzdem meinen Mut aufgebracht habe, noch zu racen und nicht nur ja, einen Angsthasenlauf hingelegt habe und irgendwie ins Ziel kommen wollte, sondern ich habe geraced. Aber ich habe riesige persönliche Fehler gemacht, habe den Berg unterschätzt. Das hätte ich mir nie gedacht, dass mir das passiert.
Was heißt das, den Berg unterschätzen?
Wir sind in eine Situation eingelaufen, in einen Schneesturm, nach sehr, sehr starken Regenfällen und viel Wind. Jeder weiß, wie stark dass man da auskühlt und dass man da vorbereitet sein sollte. Natürlich, in so einem Rennen und mit solchen Zielen ist alles optimiert. Es ist das Gewicht des Rucksacks auf ein Minimum reduziert. Die Jacke war ein Ticken zu leicht, zu dünn. Ich bin einfach in eine Hypothermie gekommen, ich bin komplett ausgekühlt, ich habe nichts mehr essen können, nichts mehr trinken können. Dadurch in ein Energiedefizit gekommen, über das ich mich einfach über Stunden habe nicht mehr ausarbeiten können. Und es war wirklich, über Stunden, linker Fuß, rechter Fuß, irgendwie weiter Richtung Chamonix zurück. an Col de la Seine. Da war eine Biwakschachtel. Es war so kalt, dass ich im Rennen habe müssen in die Biwakschachtel vom Kontrolleur mir irgendwie eine Hosen anzuziehen. Alles, was ich noch im Rucksack gehabt habe, da ich in dem Moment irgendwie unter noch die komplett durchnässte Kleidung noch drunter gezogen habe und die Rettungsdecke umgewickelt haben und dass ich in ein Rennen muss, eine Rettungsdecke. Also ich war, es ist super, dass man eine Rettungsdecke mit hat und ich war immer der Meinung, die Rettungsdecke brauche ich einmal, wenn ich jemandem helfe, aber nicht für mich selber. Und in dem, ich bin komplett ausgekühlt. Ich bin in der Biwakschachtel, ich habe da über eine halbe Stunde, glaube ich, verbracht, habe ich danach auf der Uhr geschaut, bis ich irgendwie wieder im Stand war, ein bisschen weiter zu gehen. Bin dann an die nächste Lavestation, habe da, bin ganz kreativ geworden, habe meine Flask mit heißem Teewasser gefüllt und mir so eine Art Wärmeflasche gemacht und habe die an meinem Körper irgendwie zugehört. Also es war wirklich ein Kampf. Ich wollte alles, aber nicht aufgeben.
Yeah. Koste es, was es wolle.
Nein, ja. Das nicht.
Aber ist das nicht?
Das ist ganz wichtig, das nicht. Wenn's, also wenn es wirklich gesundheitsgefährlich wäre, keine Ziellinie der Welt ist das wert. Weil,
aber wie spürt man das? Ob es ein mentales Tief ist oder ob es wirklich das körperliche Limit ist?
Ich arbeite ja jeden Tag mit meinem Körper. Es wird kein meinen Körper so gut kennen wie ich selber. Und außerdem habe ich noch ein Team um mich. Und das Team war an dem Moment, an dem Tag war das Team Gold wert.
Also du hattest 8 Personen als Begleitteam, als Support-Team mit dabei und die haben dich gepusht, dass du weiterläufst.
Vor allem haben wir dir ganz, ganz viel Sicherheit gegeben, dass ich nicht allein bin. Und dass sie, egal ob ich jetzt meine geplanten 20,5, 21 Stunden brauche oder, keine Ahnung, 30 Stunden, trotzdem auf mich warten. Und das Gefühl, war schon eine Sicherheit. Und natürlich war das auch eine Motivation. Hey, ich mag ihnen was zurückgeben. Einer der größten Gründe, um weiterzumachen, war für mich das Opfer, das sie für mich bringen. Nicht nur heute, an diesem Tag X, sondern in der ganzen Vorbereitung dorthin. Weil es ist ja ein langer Prozess, der zu diesem Highlight geführt hat.
Aber die wussten, du bist noch nicht an deinem körperlichen Limit.
Die haben das auch relativ schnell verstanden, dass mein Körper jetzt in irgendeinen Reservemodus gegangen ist und dass es jetzt sozusagen darum geht, in dem Reservegang, Energiesparmodus, den Philipp irgendwie bis nach Chamonix zu bringen.
Aber trotzdem, Philipp, du hast 25 Stunden 52 Minuten gebraucht. Das war am Ende Platz 66 von insgesamt 2300 oder rund 2300 Athletinnen und Athleten. Du warst zweitbester Italiener.
Ja, nicht das, was ich wollte.
Es war nicht das, was du wolltest. Es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich den schnellsten Athleten ansieht. Tom Evans, einen Engländer, der hat 19 Stunden und 18 Minuten gebraucht, war am Ende ja rund 6 Stunden schneller als du. Ganz ehrlich, wie schafft man 6 Stunden Vorsprung?
Indem man an dem Tag ganz, ganz viel richtig macht oder sich selbst dafür committet, Wochen und Monate nach Chamonix geht, um sich perfekt so vorzubereiten, aber auch jahrelang, der Tom ist auch schon mehrmals gescheitert, alles für den Traum investiert.
Aber das machst du doch auch.
Genau,
das Du hast vor 1,5 Jahren deinen Job als Apotheker an den Nagel gehängt und trainierst seitdem ausschließlich. Hast dich voll und ganz auf dein Hobby, den Ultratrail, konzentriert.
Um das geht es ja, dass man alles für einen Traum oder für eine Sache investiert. Der Tom hat an dem Tag die richtigen Entscheidungen getroffen. Er hat das Momentum an seiner Seite gehabt. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und es hat einfach ihm ganz, ganz vieles ja richtig eingespielt. Mir noch nicht. Aber und ich bin mir sicher, dass ich mir das eines Tages erarbeiten werde, dass ich auch in Chamonix meine Leistung zeigen werde.
Mhm. Philipp, noch einmal ganz kurz. Kannst du uns erklären, wie so ein UTMB abläuft? Also wo verläuft der Start? Wo ist das Ziel? Wie sind die Etappen, also wirklich in Kurzform? Wie kann man sich das vorstellen?
Also UTMB muss man sich so vorstellen, für die Südtiroler, das ist Wimbledon im Trailrunning. Das ist das eine Event, das extremst wichtig ist. Also alles, was Rang und Namen hat, ist da vor Ort. Und dann läuft es so ab, man trifft sich in Chamonix an der Startlinie, Stunden vor dem Start, das sind über 2000 Starter. Die Elite sozusagen darf oder muss eine halbe Stunde vor dem Start dort sein. Und sie steht dann, also da steht man 40 Minuten und wartet auf den Startschuss. Dann steht man da vor einer Menschenmasse, verrückt, und fühlt sich wie Simba in König der Löwen, wenn er da Oi fällt und dann die Gnus, oder was kommt da? Lange nicht mehr gesehen, König der Löwen. Aber wo dann die Herde kommt und der Simba da einfach läuft. Genau so fühlt man sich am Start. Und dann geht es da außen aus Chamonix, Menschenmassen, unglaubliche Faszination für den Sport. Mittlerweile echt fast ein bisschen wie die Tour de France. Also die Bilder, die man da kennt, genau so fühlt sich das an. Unfassbar laut. Und so geht es eigentlich fast die ersten 3 Stunden bis nach Le Contamine. Dann geht es in die Nacht außen. Und der Geruch ist unglaublich faszinierend, das Laute und dann auf einmal das Ganze, das Leise und die Stunden nur für die mit der die Lichterkette oder Lichterschlange, die sich da so über den Berg auf den Mont Homme auch, also unglaublich faszinierend. Dann geht es von Frankreich nach Italien, nach Courmayeur ins Ostertal. Das ist meistens ganz ein kritischer Punkt im Rennen, wo ganz viele aussteigen. Und von dort geht es dann weiter in die Schweiz. Also man braucht fast einen Reisepass für das Rennen, weil es einfach drei Länder sein. Und dann auf dem Grand Col Ferret geht irgendwann die Sonne auf. Und dann glaubt man sozusagen, man ist bei Kilometer 130 und es ist das meiste geschafft. Aber dann wird es halt eigentlich erst richtig schwierig. Und das habe ich auch ganz lange unterschätzt. Und wer dort zum Schluss noch Körner hat, das ist voll spannend. Und dann wird es auch wieder, dann sind wieder brutal viele Menschenmassen, viele Leute, die brutal faszinieren. Und dann geht es eigentlich über Trient, also nicht Insertrient, sondern da gibt es in der Schweiz auch eins, und über Valosin zurück nach Chamonix.
Und dort ist der Zieleinlauf.
Unglaublich faszinierend, da durchzulaufen und dann um die letzte Kurve zu laufen und den Zielbogen zu sehen, dahinter hunderte Kameras und die Leute, die dir so wichtig sind. Vor dem Moment werde ich noch lange zehren.
Sprechen wir ganz kurz über die Ernährung. Die letzten 48 Stunden, geht es vor einem solchen extremen Lauf also nur noch um gezieltes Carbloading?
Ja, ganz genau. Wettkampfernährung, und das ist ganz, ganz wichtig, ist nicht gesund. Das muss man auf jeden Fall unterstreichen. Es geht nur darum, leicht verdauliche Kohlenhydrate in Form von Reis, Kartoffeln mit Proteinen zu sich zu führen, Elektrolyte ausreichend einzunehmen und dann sozusagen den Körper so vorzubereiten, dass, wenn es an die Startlinie geht, einfach prall gefüllt ist mit Energie, die bei den Ohren außen schießt und dass man einfach nicht erwartet, dass man loslaufen kann. Das ist ganz wichtig, weil man das meistens sieht. Man sieht Athleten immer in Wettkampfsituationen, wie sie sich sehr ungesund ernähren. Viel Cola, Red Bull, Gummibärchen, Haribo, Gele. Aber ins ganze restliche Jahr sind wir sehr, sehr gesund.
Also auch du ernährst dich während eines Rennens sehr ungesund.
Ja, absolut. Also da geht es nur darum, um möglichst schnell viel Zucker einzuführen. Ich will gar nicht wissen. Ich glaube, ich habe während New TMB, glaube ich, 4 Red Bull getrunken, mehrere Liter Cola, die wahrscheinlich nicht einmal, keine Ahnung, weiß ich nicht wie viel. Habe im Schnitt in der Stunde knapp 90 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen. Und das, obwohl ich so Stunden gehabt habe, wo ich einfach überhaupt nichts mehr eingebracht habe.
Hast du feste Nahrung zu dir genommen oder ausschließlich Flüssignahrung?
Ja, Kombination. Ich habe mittlerweile sehr viel Lehrgeld bezahlt und obwohl ich als Pharmazeut eigentlich über sehr, sehr viel Hintergrundwissen verfüge, habe ich über die letzten Jahre für mich ein System gefunden, was super funktioniert, und das ist einerseits feste Nahrung an die Labestationen, wo meine Freundin die Verena wartet, mit Reis-Kartoffelsuppe, weil das ganz super ist für ja, ein bisschen Kohlenhydrate, aber auch den Magen ganz gut beruhigt über die Wärme, ein bisschen Salz. Und sozusagen dann dazwischen ist so eine Flüssignahrung über die Flask, also flüssige Kohlenhydrate und Gele.
Aber es gab ja auch Momente, wo du überhaupt keinen Hunger und kein Durstgefühl mehr hattest, hast du erzählt, gerade also in dieser Zeit, als du so stark unterkühlt warst. Wie hat denn in dieser Zeit der Magen reagiert? Hat er immer mitgespielt?
Tatsächlich hat er immer mitgespielt. Erstmal. Es war einfach in dem Moment, wo es die Kälte, das Gefühl auch unterdrückt hat, das war natürlich der Kopf, der langsamer gedenkt hat oder nicht mehr priorisiert hat, den ist ja nicht mehr darum gegangen, ich will jetzt Leistung bringen und brauche jetzt Energie, damit ich ab bestimmte Base laufe, sondern der wollte den Körper aufwärmen, ihn gezittert am ganzen Körper. In die Hände nicht mehr ja, fast bewegen können. Ich hätte ja Gel nicht mehr aufgebracht, gescheit. Also das war einfach, der Körper will dann was anderes wie der Kopf.
Und was hat denn dein Körper am dringendsten nach dem Rennen gebraucht?
Eine heiße Dusche.
Oh, das kann man vorstellen.
Und für mich bleibt ein ganz besonderer Moment nach der Ziellinie. Das war, wo das Team im Kreis gestanden ist und wir uns alle einmal richtig fest umarmt haben. Und dann habe ich so viel Wärme gespürt, ja, so viel Dankbarkeit. Aber mit dem Team ist noch viel möglich.
Was motiviert dich, Distanzen zu laufen, bei denen andere längst aufgeben? Oder vielleicht anders gefragt, sind Ultra-Trail-Läufer Masochisten?
Nein, war ein bisschen verrückt schon. was motiviert mich? Ich habe mit dem Sport das gefunden, für das ich brenne. Ich habe so eine Freude. Ich kann nicht körperlich mich komplett austoben, alles rausholen aus dem Körper, das ich so zur Verfügung habe, sondern auch die mentale Komponente. Das ist so reizvoll. Ich lerne mich so auf eine besondere Art und Weise kennen und ich ziehe aus dem Sport so viel raus, was ich aber auch wieder ins Leben mitnehme. Die Höhen und die Tiefen, was ich da erlebe, ja, so viele Probleme aus dem Alltag, die verschwinden, weil du einfach so denkst, okay.
Aber fehlt dir dein Job als Apotheker denn gar nicht?
Nein.
Echt nicht?
Nein. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Reise und auch den Background, weil ich einfach so viel Olmner anwenden kann. Ich bin stolz, weil ich glaube, oft so Leistungssportler, du hörst halt so, ja, dem sinnst halt irgendwie nichts im Leben. In ein Pharmaziestudium, in sicher eins von den schwersten Studien, ihnen gezeigt, dass ich auch was im Schädel habe oder so. Und natürlich kann man sich jetzt sagen, ja, den habe ich ein bisschen für schlauer oder intelligenter gehalten, jetzt läuft er da 48 Stunden oder wie lange auch immer und denkt links, rechts und zählt bis 10 oder bis 100, keine Ahnung, dass die Zeit irgendwie umgeht und will halt körperlich das rausholen.
Und du kannst ja auch jederzeit wieder zurück.
Genau, ich habe das immer als Fangnetz hinter mir, aber der weiße Kittel, er reizt mir einmal null.
Aber im Moment kannst du vom Traillauf leben?
Ja.
Ja, also das funktioniert. Wie funktioniert das ausschließlich über Sponsoren?
Über Sponsorengelder, über Unterstützer, über Social Media, über Produktentwicklung, über es sind so viele Sachen, die da dazugehören. Und ich kriege ganz häufig so die Frage, so, ja, kann man von dem leben? Ich glaube, das ist wie ein Tischler, oder? Du kannst entweder gerade überleben oder du kannst sehr, sehr gut überleben. Und das ist, je nachdem, mit welcher Leidenschaft, was du da einsteckst, das sehen viele nicht. Und das ist die Aufgabe von jedem Leistungssportler, zu sagen, Leistungssport ist eine Arbeit. Und ich glaube auch für die Gesellschaft ist das brutal eine wichtige Randgruppe der Gesellschaft, klar. Aber die vermitteln Werte, harte Arbeit, Demut, Disziplin. Das sind Sachen, die man im Leistungssport lernt und die aber ganz entscheidend sind für eine Gesellschaft, auch für die Kinder, für die Entwicklung. Und es ist viel mehr Arbeit, wie, glaube ich, alle sich vorstellen können.
Wie viele Stunden am Tag trainierst du?
Das richtet sich immer ganz klar nach der Wettkampfsaison.
Also so ein durchschnittlicher Trainingstag, wie sieht der bei dir aus?
Also ich stehe meistens in der Früh auf, trinke einen Kaffee. Der Verena, der geht in die Arbeit und dann richtet sich, je nachdem, mache ich eine Nüchterneinheit, geht es gleich ins Training, sonst ein Frühstück. Dann
aber Kaffee auf jeden Fall?
Kaffee immer. Der Laster aus dem Pharmaziestudium. genau. Und dann ist meistens die erste Trainingseinheit, dann im Laufe vom Vormittag meistens so irgendwas mit E-Mail-Verkehr, Produktentwicklung, Social-Media-Verpflichtung. Also es ist einfach so viel, was da rundherum um das noch dazugehört. Und dann, je nachdem, ob die Vormittagseinheit kürzer war, oft am Nachmittag eine zweite. Wenn es eine lange war, dann nachmittags frei. Und ich würde sogar sagen, ich trainiere nicht viel mehr, wie ich trainiert habe, wo ich noch in der Apotheke Vollzeit gearbeitet habe. Aber ich raste viel, viel mehr. Und das ist der große Unterschied. Ich kann viel qualitativer trainieren, ich kann viel besser wieder mehr aus meinem Körper rausholen. Und ich glaube, dass das langfristig wichtig ist.
Integrierst du auch ganz bewusst Einheiten unter Müdigkeit, Hunger oder Stress, um solche Grenzsituationen wie einen UTMB zu simulieren? Also trainierst du
ja,
auch nachts?
Ja, klar. Nach 3-4 Tagen Training bin ich auch müde und dann ist nur eine Trainingseinheit. Also ja, irgendwie imitiere ich es ja schon. Ich imitiere auch natürlich unter Hunger, also das nennt man nüchtern Training. Das heißt, ich trainiere in der Früh eigentlich meinen Fettstoffwechsel, der ganz entscheidend ist im Ultra. Und ich laufe natürlich auch die Nacht. Allerdings muss ich sagen, mir ist das allem sehr, sehr einfach gefallen. Vielleicht auch wieder zurück zum Pharmaziestudium, sehr, sehr viele Einheiten vor die Prüfungen, wo ich einfach die Nacht gemessen durchlernen, weil man gerade da warst auf Grundeis gelaufen ist, sozusagen, und im letzten Moment noch alles ins Kurzzeitgedächtnis gemessen dann reinfressen. Also ich glaube, ich profitiere auch noch von denen ein bisschen, dass man die Nacht meistens einfacher fällt, wach zu bleiben.
Okay, gut. 176 Kilometer, 10.000 Höhenmeter sind geschafft. Ist das Ende der Fahnenstange oder wäre sogar noch mehr drin?
Ja. Wenn ich will schon. Allerdings, die Fakten sind Goldstandards in der Ultraszene. Und also es gibt ja Rennen, die 330 Kilometer oder noch weiter sind. Also es gibt ja ganz verrückte Sachen, wo sie einmal quer durch die Pyrenäen laufen. Oder in Tour de Champs, wo sie da um Courmayeur eben die 330 Kilometer. Aktuell reizt mir das nicht. Für mich, die 100 Meilen, wie der UTMB ist, das ist so ein Goldstandard in der Szene. Das ist einfach ein Rennen, wo es nach der Karriere fragen sie die so, okay, was ist deine Zeit beim UTMB? Das ist etwas, was einfach zur Ultra-Karriere einmal dazugehört. Ansonsten habe ich 1000 andere Ideen, wo es einmal weitergehen wird. Klar, aktuell fasziniert mich das, weil ich auch das Gefühl habe, ich kann da was und ich kann da viel, viel mehr, wie ich zwar kann. Aber für das war jetzt das ganz ein wichtiger Schritt.
Gibt es nach dem Zieleinlauf auch Momente der Leere, weil jetzt dieses große Ziel erreicht ist und die Struktur plötzlich fehlt?
Grundsätzlich kenne ich das nach den Rennen. Diesmal habe ich es nicht, weil ich glaube ich aber auch nicht das sagen habe können, was ich eigentlich wollte und auch nicht so an das Limit gekommen bin. Aber ich kenne das, ich zum Beispiel noch am Lavaredo, da war ich wirklich einmal eine Woche, wo ich mir so gedacht habe, ich brauche jetzt eine Luft und irgendwie, jetzt ist es nicht so und jetzt geht es auch schon wieder gleich weiter. Ich darf in 3 Wochen in der Türkei laufen, da steht das nächste Rennen, Katschka bei UTMB an. Aber das ist definitiv etwas, was das viele unterschätzen. Das ist nicht das eine Rennen, aber das ist die Zeit davor. Also du tust ja über Monate oder Jahre hinweg trainierst du für diesen einen Moment. Und wenn du an dem Tag, gibst du alles. Ich bin jetzt leider nicht dazu gekommen, sozusagen an die Situation, dass ich wirklich alles ausadopresse aus der Zitrone. Deswegen, also in mir brennt schon wieder so die
Motivation. Und du bist, du bist in kein tiefes Loch gefallen.
Nein. Sehr aber schön. Weil das Team da war, das mir aufgefangen hat.
Mhm. Also kann man da schon sagen, dass ein echter Trailrunner ist der, der den UTMB finisht?
Ja, einmal über die Ziellinie laufen muss man. Mhm. Und für mich war das so ein Full-Circle-Moment, nennt man das, so ein Kreis, der sich schließt. Wegen dem Rennen habe ich angefangen, ich wollte einmal über die Ziellinie laufen. Das habe ich jetzt geschafft. Und jetzt geht es darum, jetzt will ich noch zeigen, was ich kann.
Gut. Und jetzt geht es darum, die Zeit zu verbessern. Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier bei uns im Studio warst, aus Stubai hier zu uns nach Bozen gefahren. Ich wünsche dir alles, alles Gute also für die Vorbereitung auf das Rennen in der Türkei und dann auf den nächsten UTMB Ende August 2026. Alles Gute.
Vielen, vielen Dank. Ich habe mich brutal gefreut, in der Südtiroler Heimat wieder zu sein. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder.
Das war der Ultradrehläufer Philipp Außerhofer, der über seine Strapazen beim renommiertesten Ultradrehrennen der Welt erzählt hat. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir in dieser Woche? Auf der Titelseite sehen wir ein Bild von Bischof Ivo Muser. Dazu der Titel Protokoll des Versagens. Es geht um die Südtiroler Kirche und ihren Umgang mit Missbrauch. Und es geht um einen großen Vertrauensverlust. Und auch darum, warum nun Gläubige den Rücktritt des Bischofs fordern. Wir wissen ja, im Missbrauchsgutachten einer Münchner Anwaltskanzlei ist vom Fall Nummer 16 die Rede. Dort wird beschrieben, wie ein Priester eine Minderjährige missbraucht hat. Jetzt wollte der Bischof genau diesen Geistlichen in eine Pfarre im Pustertal versetzen. Die Kirche verteidigte zunächst die Entscheidung, dann nahm sie sie zurück. Auch da der Zorn unter den Gläubigen immer größer wurde. Was da in den vergangenen Tagen passiert ist, das fragen sich Silke Hinterwaldner und André Wert in der aktuellen Titelgeschichte. Sie gehen unter anderem der Frage nach, ob denn die Aufarbeitung glaubwürdig ist und welchen Schaden diese Entscheidung angerichtet hat. Was lesen wir noch diese Woche? Über den Klimawandel wird ja kaum noch gesprochen, die Proteste dagegen sind völlig erschlafft. Das mediale Interesse hat stark abgenommen. Dennoch, sagt Georg Niedrist, Wissenschaftler an der EURAG, müssen wir dringend darüber reden. Doch was sind die Gründe, die uns den Klimawandel und dessen Folgen verdrängen lassen? In seinem Gastbeitrag analysiert er unser irrationales Verhalten und wie wir das Desinteresse am Klimawandel überwinden können. Ja, und dann geht es unter anderem um ein Thema, das vor einem Jahr groß Thema war in Südtirol. Nach der Causa Goethe-Schule wollte die SVP Maßnahmen für die deutschsprachige Schule in Südtirol erarbeiten. Jetzt präsentiert sie ein paar Vorschläge. Was sie beinhalten und warum sie nur vage sind, das beleuchtet Alexander von Gerven in der aktuellen FF. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!